Das ist richtig. Oh, das ist mal ein guter Start. Kann ich davon einen Screenshot machen?
Hä? Wieso?
Das ist ein sehr enthusiastischer Start.
Das ist der Uhrzeit geschuldet.
19.26 Uhr.
Ah, also ich möchte sagen, bald geht weg, geht Zeit. Möchtest du anzählen?
Nö. Ich habe gehört, du bist so gut im Geplänkel.
Ja, obviously not.
ich wollte dir irgendwas erzählen. 1991.
Ja, bitte.
Kevin Costner.
Bodyguard.
JFK.
Ja, okay, now you lost me.
Das ist ein Spielfilm.
Ernsthaft?
Ja. Da hatte ich dir, ich weiß nicht, in einem...
Das war mir nicht bewusst.
Müsste dir bewusst sein, weil ich dir davon schon erzählt habe. Irgendeiner, ja, unser Superfan wird wissen, in welcher Kennedy-Folge ich das schon mal angesprochen habe, aber in irgendeiner der Kennedy-Folgen habe ich das, glaube ich, schon mal angesprochen. Wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, das weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Film von 1991, den habe ich damals im deutschen Fernsehen gesehen. Und der handelt davon, dass Kevin Costner, der District Attorney von New Orleans, glaube ich, war. Und der in der Zeit von der Kennedy-Ermordung gelebt hat. Mhm. Und er rollt 3 Jahre nach der Ermordung Kennedys den Fall wieder auf, weil er das nicht koscher findet, was da passiert ist.
Ah.
Und das fängt an mit, dass er das recherchiert und so weiter und so fort. Und dann irgendwann gibt es den Court Case. Und warum ich das noch so gut in Erinnerung habe, ist, dass während der Gerichtsverhandlung gibt es eine Szene, in der laut Aussage aus diesem Film wurde zum ersten Mal gezeigt, das volle Video, wie er erschossen wird.
Oh.
Und das ist auch Grundlage seiner Argumentation, ohne jetzt groß zu spoilern, aber dieses Video ist halt ein wichtiger Teil seines Cases. Und es ist. Und da habe ich damals zum ersten Mal gesehen, wie die Kugel auch den Kopf traf.
Okay, er ließ mich leicht entsetzt, muss ich sagen.
Ja, es war so beeindruckend, dass ich mich immer noch daran erinnere, dass ich diesen Film gesehen habe und diese Szene gesehen habe. Ich weiß halt nicht, ob sie wirklich damals das nächste erste Mal wirklich so öffentlich so gezeigt wurde, aber das Spannende an dem Film ist auch, dass die reales Material, Filmmaterial in diesen Film mit einbauen. Und dann teilweise natürlich dann fiktiv daran arbeiten und so weiter. Aber es ist, ich fand, ein guter Film, spannender Film. Wer sich dafür interessiert und vielleicht inspiriert von unserer Folge heute, sich damit nochmal auseinandersetzen möchte. Der Film verfolgt aber offenkundig fast von Anfang an eine bestimmte Richtung, über die wir uns wahrscheinlich gleich noch unterhalten werden.
Ja, das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, vor allem wenn wir in Richtung Verschwörungstheorien abgleiten. Ja. Also wer es jetzt noch nicht erraten hat, heute geht es um das Sterben von JFK.
Genau, und damit herzlich willkommen bei... Enigma.
Kleine Triggerwarnung, weil es geht ja um das Sterben von JFK. Wer jetzt mit dem Gebrauch von Schusswaffen, Attentaten oder Mordopfern Schwierigkeiten hat, dem können wir die Folge Das Leben des JFKs empfehlen.
Oder all die anderen 1000 Folgen, die wir davor über die Kennedys gemacht haben. Haben wir schon irgendwas anderes außer Kennedy in diesem Jahr gepostet?
Nein.
Ja, okay, dann sollten wir langsam.
Wirklich?
Es gehen lassen.
Oder? Warte mal. Jetzt gucke ich einmal. Vielleicht ist es auch fett gelogen. Vielleicht war die erste Folge eine andere. Nee, guck mal, wir sind mit Titanic sind wir gestartet.
Ah, okay, das waren noch Zeiten damals. Ich habe übrigens, glaube ich, letzte Folge hatte ich erzählt, dass ich aus irgendeinem Grund jetzt immer auf TikTok auch Kennedy-Content kriege, unter anderem zu seinem Sohn, ne? Ja, es gibt einen neuen Film, der veröffentlicht wurde. Ja, also über die Beziehung, die er zu seiner Ehefrau hatte, das war wohl eine ganz wilde Beziehung, die war sehr toxisch miteinander. Ich habe gerade den Namen von dem Film nicht auf dem Schirm, aber das war der Grund.
Die jetzt von dem Sohn oder von JFK?
Von dem Sohn.
Ja, okay. Mhm.
Der Sohn, er ist natürlich auch wieder auch so ein Sunnyboy gewesen und so Presse, die Presse war voll geil auf ihn natürlich. Und seine Ehefrau war eigentlich eine extrem private Person.
Ja.
Und das hat geclashed und es gibt wohl einen epischen Streit, den die beiden mitten im Park hatten in Manhattan. Gibt es auch Fotomaterial und alles Mögliche zu. Die gesamte Reise, wie die beiden sich angeschrien haben und dann vertragen haben und sich weiter angeschrien haben. Und das ist alles in der Presse durchgenudelt worden. Auch nicht so schön.
Nee, aber ich denke mir immer so, mal an die Position derjenigen zu sein, die dieses Bildmaterial verfassen, also ja auch mit dem Attentat auf JFK. Da hat ja niemand mit gerechnet, dass da irgendwas passiert. Hat er sich da so aufgebaut, auf seinem kleinen Hügel und die Kamera aufgestellt und gedacht, naja gut, jetzt mache ich mal hier so einen schönen Film dazu, wie der Präsident der Vereinigten Staaten hier in Dallas durch die Gegend fährt.
Letzten Endes ist es genau dasselbe wie am 11. September. Kein Mensch rechnet kurz davor damit, dass sowas passiert.
Ja.
Ja.
So, JFK. Ja, wie startet man jetzt in so eine Folge gut?
Naja, wir sind schon längst gestartet. Es gab eins 1963. Ging los mit, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, er fing ja langsam wieder an mit dem Wahlkampf.
Genau. Deswegen hatte er so eine Texas-Tour geplant, weil das hatten wir ja bei der letzten Folge gesagt. Lyndon B. Johnson, sein Vize, aus Texas kam. Und die ja eigentlich so konservativ sind im Sinne von, wir wählen keine Demokraten. Und deswegen wollte er ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und deswegen haben sie sich, also haben die Kennedys sich eine relativ lange Texas-Reise überlegt.
Warte, ganz kurz. Tut mir leid. Stopp. Ja, okay. Probieren wir es nochmal.
Okay.
Also große Texas-Tour haben sie geplant.
Genau, für Lyndon, also nur wegen Lyndon B. Johnson, Vizepräsident. Und es sollte bei dieser Texas-Reise über San Antonio, Houston, Fort Worth am Ende bis nach Dallas gehen. Und normalerweise war es eigentlich so, dass, wenn er unterwegs war, er seine Frau nicht mitgenommen hat. Aber gerade bei dieser Reise hatte er jetzt Jack Kennedy mal dabei.
Weiß man warum?
Natürlich auch unter der Prämisse, dass also weil die schon sehr beliebt war. Na. Dass man etwas wohlwollender stimmen wollte, weil die Stimmen gegen Kennedy in Texas schon doll waren. Also es gab diverse Proteste, ihm wurde einiges vorgeworfen, im Sinne von sich von Russland irgendwie instrumentalisieren zu lassen und so. Also die waren echt überhaupt nicht zufrieden mit der Politik, die er betrieben hat. Und die waren auch gegen seine Vertreter in der Vorbereitung durchaus auch handgreiflich. Also es gab, jetzt muss ich mal gucken, wer das war. Genau, und das war ein US-Botschafter der Vereinten Nationen. Den sind wütende Demonstranten mit Protestschildern entgegengekommen und haben den damit verkloppt und haben ihn auch bespuckt und haben halt gesagt, naja gut, also die Vereinigten Staaten würden ihre Souveränität an die UNO abgeben und so. Also das war alles eine kommunistische Verschwörung. Also das kochte da halt mit dem Kalten Krieg an der Stelle richtig hoch.
Mm, genau.
Genau, deswegen war es schon eine verhältnismäßig feindliche Stimmung gegenüber Präsident Kennedy zumindest. Jetzt war ja, wie gesagt, aber seine Frau dabei und die war sehr, sehr beliebt. Deswegen hat das insgesamt dafür gesorgt, dass die Stimmung grundsätzlich eigentlich recht positiv war auf der Reise. Und das führte dazu, dass am Ende man sich ja entschloss, die Tour in Dallas mit einem offenen Wagen zu machen. Wobei man dazu sagen muss, dass tatsächlich diese kugelsicheren Autos, die man jetzt ja auch so aus den Filmen kennt. Also dann passiert eigentlich nichts und höchstens ein Einschlag in die Scheibe, aber die zersplittert nicht oder so. Das gab es alles damals auch gar nicht, nee, weil der Secret Service, der ja für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, der wurde ja im Prinzip 1908 erst richtig eingeführt. Und seitdem war es so, dass ein geplantes Attentat auf den Präsidenten immer erfolglos war. Mhm. Deswegen haben die sich in verhältnismäßig großer Sicherheit gewogen, obwohl man wusste, dass es Androhungen von Attentaten gegenüber Kennedy gibt.
Ja. Und dann fährt man durch Straßen, die Häuserschluchten haben.
Genau. Und dann macht man das natürlich auch so, weil man zwar ein Drittel der Polizei absetzt, aber das trotzdem insgesamt nur 200 Leute waren und man eigentlich nicht genug Leute hatte, dass man nicht die Gebäude durchsucht. Man macht das auch so, dass man keine Leute oben auf die Dächer stellt, um zu gucken, ob irgendwie was los ist. Und sucht sich eine möglichst komplizierte Strecke aus, die viele Kurven und viel langsames Fahren beinhalten.
Ja, supi.
Genau. Ungeachtet der Tatsache, dass die 200.000 Leute, die entlang der Straße stehen, natürlich auch nicht irgendwie abgesperrt sind. Weil man wollte ja nah und authentisch wirken.
Ja, clever. Da kann man auch nah und authentisch dann sterben.
Ja, ist ja übrigens ein kleiner Funfact, ne? Also hat ja Kennedy selber noch drüber geunkt, ne? Als so ein Attentat vereitelt wurde, ein paar Wochen vorher. Ja, weil die den mutmaßlichen Attentäter vorher hops genommen haben, die Polizei, hat er noch gesagt, nur so, ja, also die beste Gelegenheit, ja, einen Präsidenten zu attackieren bzw. zu töten, wäre tatsächlich irgendwie von weit oben irgendwie auf die drauf zu schießen. Da kann ja niemand mehr was machen.
Ist der dumm?
Ja, also im Prinzip hat er seinen eigenen Tod vorhergesagt.
Oh. Jedenfalls nach aktuellen Theorien.
Genau, was ich erstaunlich finde, ist aber, das ist ja immer so mit dem, also es ist ja viel basiert ja auf Augenzeugenberichten. Ja. Und in meinem Kopf sehe ich Kennedy auch in diesem offenen Wagen. Aber in meiner Vorstellung saß er immer erhöht. Frag mich nicht, wieso. War es so ein bisschen Kutschenstil-mäßig, weißt du?
Aber saß er doch.
Und ich habe auch völlig... Ja, aber nee, eigentlich saß er nur hinten drin im Auto.
Nee, es war ein bisschen erhöht, das Auto nach hinten. Der hintere Sitz war einen Tacken höher als der vordere Sitz.
Ja, das stimmt, aber also ich sehe ihn immer besonders hoch.
Okay.
Und ich sehe ihn auch aber nie mit den beiden davor Sitzenden.
Mit den was?
Das habe ich jetzt auch scheiße ausgedrückt.
Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht
also es saßen ja fünf Leute im Auto.
Ja.
Der Fahrer, der Governor, John Connelly, seine Frau, Nelly Connelly.
Nelly Connelly. Oh.
Süß, ne? Und dann JFK und Jackie Kennedy.
Ja, okay.
Ja, und dass der Governor mit seiner Frau da direkt noch davor saß, das existiert in meiner Vorstellung nicht.
Ah. Der Arme wurde doch auch getroffen, also.
Ja, da gibt's die Magic Bullet, da kommen wir ja gleich noch zu.
Naja, aber er wurde auch getroffen, das lässt sich ja nicht leugnen, oder?
Ja, nee, das stimmt, nö.
Also, nee, und das war ja so, es ist ja so ein langes Auto gewesen, dementsprechend eventuell ist dein Blickfeld halt nur auf der Rückbank gewesen, aber dass davor, die Sitzreihe davor natürlich auch besetzt ist, mindestens durch den Fahrer, ergibt ja Sinn. Es gab ja noch keine automatischen Autos.
Ja, genau, also für mich, das sachlogisch ist mir das alles klar, aber wenn ich mir das vorstelle, existiert es nicht.
Ja, okay.
Deswegen weiß ich auch nicht, wie gut man diesen Augenzeugenberichten, die hier jetzt ja gleich eine entscheidende Rolle spielen werden bei der Beweisführung, tatsächlich Glauben schenken kann.
Aufgrund deines fehlenden Verständnisses über die Konstruktion eines Autos?
Ja.
Hm. Spannend.
Weil so entstehen Verschwörungstheorien. Also, über den Film haben wir schon geredet. Das macht also nicht mehr so viel Sinn.
Der Film hat einen Namen, den hatte ich jetzt nicht gesagt. Der Zapruder-Film.
Ach so, weil, also der hieß ja auch, also der Mann hieß ja so.
Ja, aber so heißt der Film, der Zapruder-Film.
Ah, okay. Na gut.
Ja, okay.
Kann er zumindest sagen, dass er mit seinem Namen in die Annalen der Geschichten eingegangen ist.
Hatten
ne?
wir das nicht in irgendeiner anderen Folge auch schon mal? Wo irgendwas nach jemandem benannt wurde und wir gesagt haben, guck mal.
Warte, ist das nicht das Voynich-Manuskript gewesen?
War das Voynich?
Ich glaube schon, dass das war, weil das, glaube ich, nach dem benannt wurde, der das gekauft hat.
So war das, genau, so war das.
Der ist Zapruder. Zapruder? Zapruder?
Ja.
Der Film.
Der Zapruder-Film.
Ja, genau. Also ich finde es trotzdem immer noch krass, dass man dann so einen Moment in Geschichte aufnimmt. Also es ist ja so ein bisschen wie, du hast es ja gerade auch schon mit 9-11 gesagt, übrigens auch eine alte Folge von uns, die man sich auch gut nochmal anhören kann, wenn man möchte. Es gibt ja immer so ein Davor und Danach, ne? Also es gibt vor 9-11, nach 9-11.
Ja.
Und dieses Attentat auf Kennedy ist ja genauso. Es gibt so ein vor dem Attentat von JFK, nach dem Attentat von JFK. Mhm. Und das finde ich halt krass, wenn man so durch Zufall halt so einen Film generiert.
Wenn man durch Zufall historisches Material produziert, ne?
Ja, genau.
Letztendlich.
Weil du wirst ja nie wieder unbekannt sein und nie wieder nicht wichtig mit sowas.
Ja.
Genau, und dann nimmt man halt so einen Film auf und dann hat er auch noch das Glück, in Anführungsstrichen, an der richtigen Stelle zu stehen. Mhm. Weil diese Strecke ist ja wahnsinnig lang gewesen.
Ja, ja.
Die da gefahren sind, die waren ja auch einen Moment unterwegs. Und dann entscheidet er sich halt zwischen diesem Schulbuchdepot, in dem ja dann, werden wir ja gleich nochmal zu kommen, die Waffe gefunden wurde und vermutlich die Schüsse abgegeben worden sind. Und also auf halber Höhe bis zu dem Schulbuchdepot und bis zum Ende sich so zu positionieren, weil da halt so ein praktischer Grashügel ist und man halt so das schön überblicken kann.
Ja, das denkt sich auch jemand, der schießen möchte.
Das ist richtig und das ist dann ja um 12.30 Uhr auch passiert.
Ja.
Genau, also die sind ja verhältnismäßig erfolgreich durch die Stadt gefahren und die Frau, Nelly Connelly.
Nelly Connelly.
Der Name ist auch ein bisschen cute. Die muss man noch ein bisschen mehrfach sagen. Oh. Hat sich dann zum Präsidenten umgedreht und gesagt, also Mensch, man kann da jetzt nicht sagen, dass der Lissy sie nicht lieben würde. Und dann hat er sich noch, also sie ist ihr zugewandt und gesagt so, nein, das kann man mit Sicherheit nicht sagen. Das waren übrigens seine letzten Worte.
Oh, dear God.
Genau. Und dann hörte man nur noch dreimal Gewehrschüsse.
Ja.
In relativ kurzer Zeit. Genau, Zeugenaussagen sind sich ja ein bisschen uneins. Also es gibt ja welche, die tatsächlich behaupten, dass die nicht alle aus einer Richtung gekommen wären. Und deswegen ja ganz lange die Theorie auch eines zweiten Schützens im Raum stand. Mhm. Insbesondere, wenn man sich das gefundene Gewehr nämlich anguckt, das ja vermutet ist, an der, also die vermutete Tatwaffe ist, weil selbst hochtrainierte Schützen, die wirklich richtig gut auch im Nachladen sind, das muss man ja bei einem Gewehr mal machen, dann muss man immer Patronen nochmal einlegen, ist ja nicht so wie so ein Schnellschussgewehr. Und das war ja auch eine Distanz, deswegen machte das Gewehr an der Stelle zumindest für den Attentäter mehr Sinn. Dass man das eigentlich nur in gut 2,5 bis 3 Sekunden schafft, nachzuladen und wieder zu schießen. Die Schüsse sind aber in unter 2 Sekunden abgefeuert worden.
Ja, von 6 Sekunden, ja.
Genau, deswegen.
Schwierig.
Ist ja auch einer dieser Faktoren, der gerne von den Zweiflern des abschließenden Komitees des Urteils herangezogen wird, dass das eigentlich gar nicht sein kann und deswegen das eigentlich zwei Schützen sein müssen und eigentlich auch deswegen zwei verschiedene Gewehre.
Obwohl
das mit dem einen eigentlich physisch irgendwie gar nicht funktioniert, aber.
Obwohl das Komitee, also diese Warren Commission, die hat das ja tatsächlich auch selber festgestellt, ne? Also auch dann aus dieser.
Die haben unter den Tisch fallen lassen.
Ja, die haben es einfach unter den Tisch fallen lassen, aber auch, dass aus dieser Entfernung so ein präziser dritter Schuss überhaupt stattgefunden hat, weil es ja der dritte Schuss war, der getötet hat. Angeblich. Und ja, dass es eigentlich in solchen Fällen eigentlich eher der erste Schuss ist, der am präzisesten ist. Weil durch die Bewegung des Nachladens und so weiter fängst du an zu wackeln. Und vor dem ersten Schuss bist du ja wirklich konzentriert und in Schussrichtung und so weiter. Und dass dann eigentlich der dritte Schuss der tödliche Schuss war, ist schon verwirrend.
Genau. Letztendlich kann man ja auf jeden Fall festhalten, also um 12.30 Uhr sind halt die Gewehrschüsse gehört worden. Und wenigstens zwei der Kugeln haben ja auch ihr Ziel gefunden. Es gibt ja einmal diese sogenannte Magic Bullet. Die ist ja, das finde ich aber auch ein bisschen verrückt, ne? Aber es macht eigentlich auch Sinn, wenn man sich das ein bisschen anguckt. Aber trotzdem krass, wie viel Schaden eine einzige Kugel anrichten kann. Die ist halt durch den Nacken ja durch, von JFK nach vorne durchgeschossen. Und hat dann ja den, wir hatten ja gerade eben schon drüber gesprochen, den Governor Connelly schwer verletzt, weil sie ihn dann, also durch die Brust ins Handgelenk an den Oberschenkel getroffen hat. So, und weil die halt so vier neuralgische Punkte quasi durchschossen hat und zwei Körper, bevor sie dann am Ende, ihre Flugbahn beendet hat, redet man hier an der Stelle von der Magic Bullet, wobei das tatsächlich aber noch nicht der tödliche Schuss war, der kam ja dann direkt danach. Weil Connelly ist dann ja tatsächlich zusammengesackt aufgrund der Tatsache, dass ihm ja die Brust durchschlagen wurde und wurde dann von seiner Frau aber tatsächlich noch so gut gestützt, dass er einem Lungenkollaps entgangen ist. Jetzt hatte ja aber, das haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen, JFK das Problem an dieser Stelle, dass er ja ein Korsett getragen hat. Nicht zusammengesackt ist, obwohl er diesen Schuss an den Hals bekommen hat, sondern weiter aufrecht sitzen blieb und damit die ideale Zielscheibe eigentlich des Attentäters war, der ihn dann mit einem Kopfschuss in die Schläfe getötet hat.
Ja.
Und das ist ja auch das, was man auf dem Film so ein bisschen sieht und wahrscheinlich auch das, was für dich das Einprägendste war, würde ich jetzt fast sagen.
Also das, was ich da sehe, das ist nicht ein bisschen.
Ja.
Also ich, also Triggerwarning, es ist wirklich, was ich, also sehr grafisch, was ich jetzt sagen werde. 3, 2, 1, die ganze Schädeldecke ist abgesprungen. Also ihm ist quasi der Kopf einmal weg explodiert.
Ja, also das ist, auf Jackie Kennedy ist ja auch die Gehirnmasse runtergeregnet.
Genau.
Ne? Also ist ja, also literally, der Kopf ist in ihrem Schoß explodiert am Ende.
Ja.
Und sie ist dann, war dann so verzweifelt, weil sie gar nicht wusste, was da jetzt passiert ist, dass die ja sogar noch aufgestanden ist und versucht hat, vom Kofferraum hinten die Gehirnmasse wieder einzusammeln, bevor die Secret Service Agenten bei ihr waren und gesagt haben, nee, jetzt aber mal runter.
Genau, Kopf runter.
So. Und dann haben sie ja auch Vollspeed zum Krankenhaus gegeben. Also die waren ja 5 Minuten später, waren die ja schon im Krankenhaus.
Ja, genau. Aber die Magic Bullet wird ja auch so genannt, weil nach der Verschwörungstheorie, die das bezweifelt, dass es diese eine Kugel war, angeblich ja einen ganz merkwürdigen Weg abgelegt haben soll. Weil diejenigen, die diese Theorie vertreten haben, so habe ich das, glaube ich, von BuzzFeed Unsolved gehört, das war die Tatsache, dass die halt nicht berücksichtigen, dass der hintere Sitz höher war. Und wenn aus der Schräge schießt, dann, und wenn du höher als jemand sitzt, dann geht das schräg durch deinen Nacken durch in den Oberkörper deines Vordermanns und dann die Hand, die auf dem Oberschenkel liegt, kann halt auch noch getroffen werden. Das kann eine gerade Linie sein mit dem Auto, wie es konstruiert war. So.
Genau, und wenn man sich die Fallskizzen dazu auch mal anguckt, wie es tatsächlich war, ne, dann macht das auch Sinn.
Ja, und die Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass die auf einer Höhe saßen und dann hätte der quasi Berg- und Talfahrt diese Bullet machen müssen, um die ganzen Ziele zu treffen.
Aber ja, deswegen ja auch dieses Magic Bullet, ne? Wobei ich trotzdem sagen muss, also was für eine wahnsinnig krasse Durchschlagkraft diese Kugel gehabt haben muss, dass sie sowohl durch den Hals, durch die Brust, in den Oberschenkel rein.
Ja, und das finde ich nachvollziehbar, wenn ich bedenke, wie dieser Kopfschuss ausgesehen hat, mit welcher Schlagkraft der getroffen wurde. Also dann finde ich es nachvollziehbar, dass der so heftig da durchgeflogen ist. Weil die Entfernung muss er ja auch erstmal ablegen, weil je weniger schnell die sind, desto schneller fallen sie ja runter. Und das muss ja eine richtige Schlagkraft hinter diesem Gewehr gewesen sein.
Genau, und bei der Magic Bullet waren sie nämlich auch noch dichter dran, als dann bei dem tatsächlichen Kopfschuss. Ja. Die Magic Bullet ist ungefähr auf so einer Höhe von der Entfernung ungefähr so von knapp 50 Metern und die waren bei dem Kopfschuss schon 30 Meter weiter, also da war noch bei knapp 80 Metern Entfernung und er hatte das trotzdem noch so ein Wumms.
Ne? Ja, genau.
Ja, also man ist dann relativ schnell erstmal ins Krankenhaus gefahren und hat halt versucht, den Präsidenten noch zu behandeln. Mhm. Das ist nicht so erfolgreich gewesen, wie wir ja jetzt nur alle wissen. Das ist ja jetzt hier kein Spoilern. Und tatsächlich ist dann auch schon gegen 13 Uhr sein Tod festgestellt worden.
Ja. Das gab nicht mehr viel zum Einsammeln.
Nee. Oh, das muss auch für Jackie Kennedy wahnsinnig traumatisierend gewesen sein.
Die war unter Schock. Das hast du ja den ganzen Rest ihres Lebens gemerkt, dass die total traumatisiert war, die Frau.
Also.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich daran erinnert, was passiert ist.
Nee, ich glaube, die entscheidenden Momente, das ist gelöscht. Das glaube ich auch.
Denke ich auch. Ja,
also, das halte ich auch für wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das, also, ich meine, da kann man ja wahrscheinlich schon fast von einer posttraumatischen Belastungsstörung reden.
Ich glaube nicht nur fast. Ich glaube, das ist so.
Genau. Zurück zum Tatort. Das ist ja das, was ja auch viel später in die Kritik geraten ist, dass die ja nicht so richtig geschickt umgegangen sind mit allen. Also die haben die Leute nicht vor Ort gehalten. Im Prinzip sind die alle irgendwie nach Hause geschickt worden und dann waren die weg. Man hat versucht, die umliegenden Gebäude relativ zügig zu durchsuchen. Das war halt alles irgendwie ein bisschen schwierig. Man war ja am Ende auch auf irgendeiner großen Grasfläche. Da hat man dann irgendwie noch 3 Obdachlose aufgegriffen, die erstmal dingfest gemacht, weil man dachte, naja, vielleicht ist es einer von denen. Nee, war es aber nicht. Und da konnte sich auch nicht so richtig irgendwie einer verstecken. Da blieb am Ende halt nur noch dieses Schulbuchdepot übrig, wo sie dann ja rein sind und dann aber niemanden gefunden haben, außer Herrn Oswald.
Haben Sie den da gefunden?
Ja, tatsächlich ist es so, wenn man die Quellen einmal nachliest, die Polizei ist halt rein und wollte einmal gucken, wie sieht's denn jetzt hier aus. Und der Herr Oswald war ja ein Mitarbeiter des Schulfriedhofs.
Ja, genau.
Friedhofs.
Ja.
Genau, und stand in der Cafeteria relativ entspannt vor einem Getränkeautomaten. Und der Chef, der die Polizei da halt durchgeführt hat, sagte auch so, naja, das ist ein Mitarbeiter von uns. Und deswegen haben die den erstmal gar nicht weiter beachtet, sodass er dann relativ entspannt und seelenruhig, noch bevor das Gebäude abgeriegelt wurde, aus dem Gebäude gegangen ist.
Genau.
Durch die Vordertür. Genau, und hat sich dann auf den Weg nach Hause begeben, weil er sich eine Wohnung gemietet hatte. Und in der ist er gegen 13 Uhr ungefähr wieder angekommen, um dann um kurz nach 13 Uhr wieder das Gebäude zu verlassen. Denn um 1:15 soll er ja angeblich den Polizisten Tippett erschossen haben.
Mhm.
Denn mittlerweile war es ja so, dass ein Fahndungsbild jetzt nicht, wie sagt man das denn, wenn das verbal weitergegeben wird? Eine Täterbeschreibung. Ha! Eine Täterbeschreibung durchging und Tippett soll Oswald halt angesprochen haben auf offener Straße, weil er angeblich dem Attentäter von JFK so ähnlich sah. Daraufhin soll Oswald eine Pistole gezogen haben, soll dann Tippett damit erschossen haben und ist dann in ein Theater geflüchtet. Mhm. Auf den Weg dorthin hat er sich noch seiner Jacke entledigt und wurde dann aber im Theater, weil er keine Karte hatte, keine offizielle Karte hatte, um einmal an der Vorstellung teilzunehmen, quasi im Foyer dingfest gemacht und dann von der Polizei festgenommen. Wegen des Mordes an dem Polizisten Tippett.
Genau.
Draußen wiederum standen jetzt aber schon diverse Leute, die halt dachten, dass der da jetzt festgenommen wird, weil er der Attentäter von JFK ist. Sodass die schon so eine Art Lynchmob draußen gebildet hatten und ihn am liebsten noch dort geteert und gefedert hätten.
Ach, du ahnst es nicht.
Ja, genau. Aber bis zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, war ja irgendwie alles noch überhaupt gar nicht klar, weil da hatte er ja gegenwärtig erstmal nur Tippett erschossen.
Mhm.
Auch das steht übrigens in der Kritik, dass ob er das tatsächlich gewesen sei oder nicht vielleicht ein anderer Mann, der ihm nur sehr, sehr ähnlich sah.
Der ihn erschossen hat.
Ja, den Polizisten, weil der Tatort, an dem der Polizistenmord stattgefunden hat, von seiner Wohnung so weit entfernt war, dass er das in der Zeit, weil er war ja um 13 Uhr noch in seiner Wohnung und um 1:15 hat er ja den Polizisten schon erschossen, eigentlich richtig hätte dahin sprinten müssen, um es bis zu diesem Tatort zu schaffen. Augenzeugen haben aber berichtet, dass er sehr entspannt die Straße längs schlenderte.
Okay.
Und auch da haben sich so ein bisschen ein paar Verschwörungstheoretiker halt drauf aufgehangen, ne? Dass es so eine Zeit ist ja ganz oft, ne? Wenn man irgendwie kein Motiv hat, dann geht es ja immer um Gelegenheit und um Zeit und passt es halt, ne?
Ja.
Und so richtig gut passt es nur teilweise.
Okay.
Gut, bevor wir da jetzt den Deep Dive ein bisschen weitermachen, kann man sich natürlich einmal die Frage stellen, wer war denn Lee Harvey Oswald überhaupt?
Ja.
Und zwar, Lee Harvey Oswald war, wie ich persönlich finde, eine etwas gescheiterte Persönlichkeit, die verhältnismäßig jung war. Denn er war ja 24, als er das Attentat vollübt hat. Oder das mutmaßlich. Die Warren-Kommission ist ja zu dem Schluss gekommen, dass er höchstwahrscheinlich das war. Aber so weit sind wir ja nicht gekommen, weil der Attentäter selbst ja auch einem Attentat zum Opfer gefallen ist.
Ja, aber höchstwahrscheinlich es war, heißt nicht, er war es.
Nee, genau, so. Ne, im Zweifel für den Angeklagten und bis die Schuld bewiesen ist. Also Oswald selber ist 39 in New Orleans geboren, hatte durchaus ein schwieriges Verhältnis zu seiner Familie. Er ist eine Zeit lang im Waisenhaus aufgewachsen. Dann hat die Mutter den Stiefvater geheiratet. Dann hat sie noch einen zweiten Sohn, also einen Halbbruder bekommen. Dann hat sie ihre Kinder wieder aus sich aufgenommen, dann wieder nicht. Also es war ein bisschen, also man muss sagen, ein bisschen zerrüttete Familienverhältnisse. Er hat sich jetzt selber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Er war jetzt durchaus eher auch so ein mittelmäßiger Schüler, der auch viel durch Absentismus geglänzt hat und durchaus auch immer ein bisschen in Schwierigkeiten gegangen ist und schon in seiner Jugend ein großes Interesse an der Sowjetunion und dem Kommunismus entwickelt hatte.
Mhm.
Genau, und das kumulierte dann darin, dass er zum Beispiel auch Teil der sozialen Arbeiterbewegung in den USA war und so. Genau. Und tatsächlich Zeit seines Lebens auch eine Zeit in Russland verbracht hat. Ja. Seine Frau, die er hatte, war Russin.
Marina.
Und, ja, genau. Wobei das keine glückliche Ehe war.
Nein, der war ja gewalttätig.
Ja.
Angeblich. Genau, so. Allegedly.
Angeblich. Genau. Also, was schon auffiel, ist, dass Oswald im Militärdienst dienen musste. Und da eher so ein mittelmäßiger Schütze war. Also war jetzt kein Naturtalent, möchte man sagen.
Nee.
Und um sich vor der harten Arbeit zu drücken, hat er sich ja selber mit einer Pistole in den Arm geschossen.
Ja, clever.
Da wurde er dann vors Militärgericht gestellt und zu 20 Tagen harter Arbeit verurteilt. Und im Prinzip danach so ein bisschen unehrenhaft entlassen worden, weil er... Also das war, der hatte halt keinen Bock zu nichts, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay.
So, und genau, weil er ja dann dem Kommunismus und vor allen Dingen auch dem Marxismus zugewandt war, hat er dann eine Reise angetreten. Also eigentlich wollte er erst nach Kuba, aber nachdem Fidel Castro die Macht übernommen hatte, hat er den Plan quasi fallen lassen und ist dann erstmal Richtung Frankreich und von Frankreich weiter nach Finnland. Und von da aus dann in die Sowjetunion eingereist, wo er dann 1959 Moskau erstmal erreichte und dann später recht erfolgreich auch in Minsk gearbeitet hat, wo er dann seine Frau kennengelernt hat. Und dann, kleiner Funfact wieder, war ja auch ein bisschen witzig, war ihm das alles ein bisschen zu verweichlich mit dem Kommunismus in Russland, also in der Sowjetunion. Und deswegen wollte er wieder zurück in die USA.
Weil es da härteren Kommunismus gibt?
Ja, man weiß es nicht so genau, was da das genaue Begehr war. Auf jeden Fall hat er sich dann seine Frau und zu der Zeitpunkt auch schon sein erstes Kind geschnappt. Und dann sind die zurück in die USA gereist, sodass die dann Anfang der 60er Jahre wieder in den USA waren.
Was also, natürlich also so auch ein bisschen suspicious ist, dass er überhaupt in der Sowjetunion gelebt hat. Und wie der in den USA gekommen ist. Und es gibt ja keine Akten oder Daten darüber, dass er irgendwie mal befragt wurde deswegen, oder? Weil ich meine, es war der Kalte Krieg. Und da sollte man doch eigentlich meinen, jemand, der eine Zeit lang als Amerikaner in Russland ist und dann wieder zurückkommt, dass man wenigstens mal sagt, was ist da los? Was willst du hier?
Nee, ist nicht passiert.
Ja.
Ja.
Das ist ein bisschen sus. Darauf baut der Film halt auch ein bisschen auf.
Ja. Ja, verstehe ich auch. Ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, ob es daran liegt, dass die manchmal so, naja, verblendet von ihrem eigenen, nein, da ist halt Amerikaner, das amerikanische Herz, das in seiner Brust schlägt, das ist stärker als alles andere.
Aber er hat eine russische Frau.
Aber er ist ja wieder zurückgekommen, freiwillig.
Ja, er ist wieder zurückgekommen, er könnte aber auch Spion sein, ne? So, also, ne?
Ja, wobei man jetzt mal wiederum sagen muss, ne, als mutmaßlicher Attentäter mit so einem offensichtlich kommunistisch, sowjetunionsfreundlichen, vielleicht aber auch nicht mehr ganz so Hintergrund. Das wäre auch schon, also das finde ich schon ein bisschen auch in your face, ne?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich weiß nicht, ob ich zu viel von dem Film vorwegnehmen darf. Spoiler Alert. Dass die das in einer Diskussion so weit drehen, dass die sagen, der hatte keine Probleme, wieder zurückzukommen, weil er nämlich ein amerikanischer Spion war. War ein Amerikanischer, der nach Russland rüber ist und wieder zurückgekommen ist.
Und dann als Doppelagent? Oder wie ist dann die Prämisse?
Genau.
Aha, okay,
irgendwie so, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, das ist, oder dass er mehr oder weniger als Spielfigur für den großen Plan, den die Hintermänner hatten, um Kennedy loszuwerden, dass dann halt alles so geplant wurde.
Ja, okay. Alles klar. Verstehe. Ach, ich weiß auch nicht. Also ich finde Oswald, also wenn man sich das so anguckt, ich finde, das passt schon halt irgendwie. Ich meine, er hat ja in diesem Schuldepot gearbeitet und man hat dann ja später oben an dem Fenster dieses Gewehr gefunden.
Ja, und die
Und Hülsen, es ist, ne? Zum Beispiel so, dass ein Tag vorher ist er zu seiner Familie, also er hat sich von einem Arbeitskollegen mitnehmen lassen, einmal zur Familie, weil er angeblich eine Gardinenstange abholen musste.
Mhm.
So ganz typisch und irgendwie halt, also und das war auch zu so einer Uhrzeit und auch zu seiner Tageszeit, wo der nie mitgefahren ist nach Hause, ne? Mhm. Also das war ganz untypisch, dass er das gemacht hat. Ja, und dann hat er das halt irgendwie hinter seinem Rücken halt irgendwie versteckt. Also so in so einem langen Sack war das dann halt irgendwie drin. Und dann gibt's ja es gab ja dann im März des Jahres 63 diese sogenannten Backyard-Fotos. Da hat er sich ja einen professionellen Fotografen kommen lassen und hat sich ja in seinem Hinterhof mit seinen ganzen Gewehren abfotografieren lassen.
Ja. Yep.
Unter anderem auch mit dem Gewehr, das man im Schuldepot gefunden hat. Also, naja, mit dem Modell des Gewehrs, das man im Schuldepot gefunden hat.
Schulbuch.
Und welches vermutlich als Tatwaffe diente.
Im Schulbuchdepot.
Ja, was habe ich gerade gesagt?
Schuldepot.
Ja, komm. Close enough. Mm, genau, und dann hat er, als er festgenommen wurde, ist er gefangen, ist ja keine Geisel, als er festgenommen wurde, hat man dann ja langsam angefangen, alles aufzudröseln und hat dann festgestellt, so, also jetzt hier nicht nur Polizistenmörder, sondern vielleicht, hier nochmal eine Ecke mehr, also vielleicht auch Präsidentenmörder. Und da hat man ihm diese Fotos vorgelegt, dann hat er gesagt, nee, ist fake. Und hat seine Frau gesagt, nee, ist echt. Also es steht hier tatsächlich Aussage gegen Aussage. Also Forensiker sind sich relativ sicher, dass die Fotos echt sind.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist sehr, sehr spannend, weil die Diskussion mehr oder weniger auch sich ein bisschen ja darum dreht, wie intelligent war der Mann.
Ja, genau.
Gibt man ihm die Möglichkeit, also traut man ihm zu, was weiß ich, ein Teil eines größeren Konstrukts zu sein, dass das alles ineinander funktionierte oder ineinander passte, sodass das dann hinterher das Outcome war. Ist er nur der Sündenbock für ein größeres Konstrukt oder war der einfach nur so frustriert, dass der seine Waffe genommen hat, die er auf seinen Namen registriert war, also super schnell auffindbar, um dann mit dieser Waffe, die ihm gehört, in seinen Arbeitsplatz reinzugehen, um den Präsidenten zu ermorden. Weil das, würde ich sagen, heißt am Endeffekt, dass da nicht viel Gedanken hinterstecken. Wenig lösungsorientiert.
Ja, also er hat offensichtlich ja schon relativ viel Gedankengut in die Planung des, also in die vermeintliche Planung des Attentates gesteckt.
Hat er das, wenn er einen Aber Abend nicht so vorher... Sehr
in die Vertuschung.
Ja, aber wenn er tatsächlich einen Abend vorher sich erst sein Gewehr holt, wie viel Planung steckte denn da drin? Weil er hatte die Wohnung ja schon länger.
Ja, das stimmt.
Der hätte ja schon, also wenn er nicht intelligent genug war für so ein großes Verschwörungsding und wenn es keine Verschwörung war, dann würde ich es eher als Kurzschlusshandlung sehen.
Dafür finde ich es aber wiederum dann doch auch zu geplant.
Naja, weil es passt halt an bestimmten Stellen dann nicht zusammen, aber dass er im Endeffekt mehr oder weniger weiß von wegen, Kennedy kommt, ich weiß, wie die Route ist, der fährt direkt bei mir bei der Arbeit vorbei, ich hole mir mein Gewehr und schieß ab.
Ja, so.
So, insofern Kurzschluss.
Weil ich gefrustet bin wegen, weiß kein Mensch.
Naja, er ist gefrustet, weil Kennedy nicht die Sachen macht, die er glaubt, die wichtig sind. Und wenn er kommunistisch vielleicht geneigt war, weiß man ja nicht. Inwiefern der den geglaubt hat oder nicht.
Ja. Aber auch alles, das ist halt höchst spekulativ, weil, na leider wieder an der Stelle, die Aktenführung wirklich unsauber ist. So, er ist 12 Stunden verhört worden. Es gibt keine Aufnahme dieser Verhöre. Es gibt keine Mitschriften dieser Verhöre. Die Presse konnte sich frei im Polizeirevier bewegen, währenddessen die ganze Zeit Interviews gemacht worden sind, weil die Polizei argumentiert hat, naja, wenn die hier frei rumlaufen dürfen, dann sehen die, dass wir denen nicht foltern und zu irgendwas zwingen. Und am Ende des Tages weiß man es deswegen alles nicht so genau.
Nee, was haben die denn, also da fragt man sich ja pauschal einfach, was haben die denn da 12 Stunden lang gemacht? 12 Stunden ist eine immens lange Zeit.
Ja, eben.
Vor allen Dingen, weil wenn du auch, egal ob du den folterst oder nicht, du kannst den ja auch psychologisch foltern.
Ja.
Du kannst ja, also wenn du ihm eben... Wenn du ihm Toilettengänge und was zu essen und was zu trinken verweigerst, dann können 12 Stunden grausam werden.
Oh, das ist übrigens, sorry, jetzt muss ich mal eben kurz hier mit dem Nationalsozialismus und einer Foltermethode um die Ecke kommen. Das haben die früher ja ganz häufig gemacht, ne? Waren super nett und haben den Leuten immer was zu trinken hingestellt und haben ihn dann verweigert, aufs Klo zu gehen.
Ja, das sind die kleinen Sachen.
Weil wir ja so konditioniert sind, ab dem Kleinkindalter nicht mehr in die Hose zu machen, dass das eine richtige Überwindung ist.
Mhm.
Ja.
Ja, aber das ist so der Punkt, von wegen 12 Stunden kann auf mentaler Ebene riesig lange Zeit werden. Da brauchst du keine Foltermethoden mit Schlagstock oder sonstigen Kram.
Ja, und er hat ja tatsächlich eigentlich immer gesagt, er sei es nicht. Er sei jetzt nur ein Sündenbock, ne? Also er hat es nie zugegeben.
Ja.
So, man hat zwar Pulverrückstände irgendwie an seinen Händen, also diese Schmauchspurenrückstände an seinen Händen gefunden. Man konnte das aber irgendwie keiner Waffe so richtig eindeutig zuordnen, weil Gewehre das normalerweise nicht hinterlassen. Und die Pistole, die er verwendet hat, um den Polizisten Tibbet zu erschießen, die passte vom Modell, aber nicht von den Kugeln. Also das ist alles ein bisschen schwierig.
Ja.
Und dann ist es ja so absurd, am Ende hat es ja auch gar nicht so lange gedauert. Also als er dann ja 2 Tage nach seiner Verhaftung Richtung Gefängnis abgeführt werden sollte, war ja dieses Parkgelände, wo er ja überführt wurde, geleitet wurde zum Auto, ja auch so öffentlich zugänglich, dass dann wiederum ja seine eigene Ermordung noch aufgenommen wurde.
Ja.
Weil Jack Ruby, dadurch, dass ja auch der Presse alles frei zugänglich war und Jack Ruby, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu, der Attentäter des Attentäters, ja durch seine Connections auch freien Zugang zum Polizeirevier hatte, auch freien Zugang zu dieser Tiefgarage hatte und dementsprechend den Guten einfach ermorden konnte.
Ja. Vor allen Leuten.
Und auch da fragt man sich, genau, vor allen Leuten, ne, so auch scheißegal, ne, inklusive Fotobeweis, was da passiert ist. Und auch da fragt man sich, ich habe immer noch so ein bisschen, warum? Wer war jetzt eigentlich Jack Ruby? Kann man sich jetzt mal an der Stelle fragen, ne? Jack Ruby war ein Kleinkrimineller, der vor allen Dingen dadurch bekannt ist, dass er halt den Attentäter von JFK ermordet hat. So, oder den mutmaßlichen Attentäter von JFK ermordet hat. Genau, also er war tatsächlich deutlich älter, 1911 geboren, hat im Zweiten Weltkrieg gedient und hat dadurch, dass er immer in dieser Nachtszene so ein bisschen unterwegs war, in dieser Nachtclub-Szene, er hatte auch selber am Ende so ein Striptease-Lokal und auch Verbindungen Richtung Casino und Spielstätte, auch Las Vegas vor allen Dingen. Halt Verbindungen in die Mobster- Liga, über die wir ja in den USA auch schon diverse Male geredet haben, wenn wir jetzt nochmal an Hoffa denken und so. Und der hat ja immer behauptet, dass er dazu gedrängt wurde, Oswald zu ermorden. Also, dass er da selber gar kein Interesse dran hatte, sondern dass man ihn halt erpresst hat. Aber er wollte dazu halt immer nichts sagen, solange er in Dallas ist. Deswegen hat er immer wieder darum gebeten, nach Washington gebracht zu werden. Und da würde er dann alles erzählen. Da hat das Gericht gesagt, nee, machen wir nicht.
So wichtig ist uns das auch gar nicht.
Nein, also jetzt komm hier, ne, du hast jetzt zwar nur den mutmaßlichen Attentäter unseres Präsidenten ermordet, aber hey, who cares? Genau, und er hatte ja tatsächlich bei dieser Warren-Kommission, jetzt haben wir die ja schon mehrfach erwähnt, auch da können wir ja nochmal kurz sagen, was das ist. Also die Warren-Kommission ist eine Kommission, die wurde von Lyndon B. Johnson gegründet, mit verschiedenen Vertretern, die halt herausfinden sollte, wer für den Mord an JFK verantwortlich war. Mhm. So. Auch die steht ja durchaus in der Kritik dessen, wie sie Beweisführung gemacht hat und zu welchen Schlüssen sie gekommen ist, die ich teilweise auch nachvollziehen kann. Also du hast ja jetzt auch schon einiges anklingen lassen, ne? So von wegen hier Zeugenaussagen und welche Richtung geht denn das? Und sie deklariert ja am Ende Oswald als mutmaßlichen Einzeltäter und auch als mutmaßlichen Täter. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Warren-Kommission ja durchaus unter der Prämisse gegründet wurde, eigentlich rauszufinden, ist jetzt Kuba oder ist die Sowjetunion dafür verantwortlich, dass JFK ermordet wurde?
Ja, also die haben quasi einen Arbeitsauftrag gekriegt.
Genau, das war eigentlich das, was sie nachweisen wollten, dass weder die eine noch die andere Staatsmacht dafür verantwortlich ist. Und unter der Prämisse haben sie gearbeitet und unter der Prämisse haben sie die ganzen Interviews und Beweise gesammelt. Und da sind sie halt zu der Schlussfolgerung gekommen, vermutlich nicht, Einzeltäter, Spontanentscheidung. Genau, und im Zuge dessen, so hat aber halt Jack Ruby immer wieder gesagt zur Warren-Kommission, naja, ich mache eine Aussage, auch meinetwegen unterm Lügendetektor-Test, ist mir alles gleich, aber nur in Washington. Bringt mich nach Washington, dann erzähle ich euch alles. Und das ist aber nie passiert. Also er ist ja tatsächlich dreieinhalb Jahre lang in Gefangenschaft gewesen, bevor er dann verstorben ist, weil er selbst an Lungenkrebs gelitten hat und der Lungenkrebs zu einer Embolie führte, an der er dann letztendlich verstorben ist.
Na, wenn so. Das wirklich so war. Da,
ja, ich wollte gerade sagen, auch da munkelt man natürlich, ne? So, Verbindung in die Mobster-Richtung. Man sagt ja auch, dass er das gemacht hat als Gefallen Kennedy Senior gegenüber.
Oh Gott, das würde ich dem sogar zutrauen.
Das hatten wir ja da in unserer Kennedy Senior-Folge auch diskutiert. Es steht ja immer wieder im Raum, dass der ja als Bootlecker damals in der Prohibition durchaus immer Verbindungen Richtung Mafia hatte.
Mhm.
Ne, unsere Quellen sagen ja, stimmt nicht. Andere Quellen sagen, stimmt doch. Also es streiten sich die Geister drüber. So. Genau, also das steht so ein bisschen im Raum mit Jack Ruby. Und deswegen muss man abschließend sagen, werden wir es nie abschließend klären.
Zeitreisen.
Genau, weil Jack Ruby diese Aussage, die er gerne in Washington getätigt hätte, nie getätigt hat.
Mhm.
Weswegen wir nicht so richtig wissen, warum Lee Harvey Oswald ermordet wurde.
Und wer JFK ermordet hat.
Und wer dadurch JFK ermordet hat, weil der Polizei mit Lee Harvey Oswald am Ende des Tages 48 Stunden blieben, um herauszufinden, ob er ein mutmaßlicher Täter sein könnte.
Aber hat von den Polizisten, die ihn in diesen 12 Stunden befragt haben, hat von denen nie irgendjemand mal gesagt, was die da gemacht haben? Also selbst wenn ich sie aufgeschrieben sind.
Gar nicht mehr.
Also selbst wenn die nichts aufgeschrieben haben, aber die waren ja mit ihm in einem Raum, da muss doch irgendjemand mal gesagt haben, ja, er hat es zugegeben oder nee, hat er nicht gemacht, er hat es nicht zugegeben. Oder
ja, nee, das ist genau, was die erzählt haben, ist ja, beziehungsweise das hat er ja selber auch noch gesagt in der Zeit, dass er, also er hat es immer abgestritten und gesagt, ich bin Sündenbock.
Ja, aber das wissen wir aus seinem eigenen Mund, das war ja sogar in einem Interview mit ihm, dass er gesagt hat, ich war es nicht, ich bin Sündenbock. Aber selbst, wie gesagt, selbst wenn es keine Details gibt, es muss doch irgendeiner von den Polizisten sagen, was da 12 Stunden lang gelaufen ist.
Aber müssen sie das?
Wenn man rausfinden will, was passiert ist, dann wäre es sinnvoll, wenn die das wenigstens... Irgendjemand müsste irgendjemandem doch irgendwas erzählen, wenn das nicht gedeckelt wird.
Also ich glaube ja, das ist da so gelaufen, so da ist einer zur Presse gegangen und hat gesagt, hier, also pass mal auf, wir machen gerade das und das mit dem und der hatte Schmauchspuren an den Händen und das passt mit der Zeitlinie und da hat ja auch den Polizisten ermordet, weil der den Ding festmachen wollte, der ist das bestimmt gewesen.
Ja, das glaube ich auch, aber irgendjemand muss doch sagen können, was da in den 12 Stunden passiert ist.
Ich habe keine namentliche Quelle.
Das ist mein Problem. Das ist gar nicht so von wegen, wer was wem erzählt hat. Die sind ja, was du sagst, mit dem Lynchmob direkt, als sie gehört haben, da wird gerade jemand Ding festgemacht. Das kann ich mir super gut vorstellen, aber was ist in diesen 12 Stunden passiert? Und auch die Ehefrau von Oswald, ne, die wurde ja erst, das hat ja erst eine Weile gedauert, bis sie überhaupt vor die Presse getreten ist, ne?
Ja, genau.
Und was haben die mit ihr gemacht? Wie haben sie sie gebrieft? Ja, der Film ist gerade ganz frisch in meinem Kopf.
Warte, Moment, hast du den zufälligerweise gerade geguckt?
Ich habe den vor kurzem geguckt, in Vorbereitung. Der Film ist wirklich gut gemacht, weil er dich durch Kevin Costner nimmt, er dich sofort mit in diesen Zweifel an der Story, wie es gewesen ist.
Ist ja aber auch ein charismatischer Schauspieler.
Ja,
ne?
Eben, er ist ein guter Schauspieler. Er war an der Stelle war er ja noch ganz, ganz anders aktiv als Schauspieler. Und er als District Attorney, der einfach nur so sitzt und sagt, okay, ist das
don't
wirklich?
Don't subscribe with me.
So, das ist irgendwie, irgendwas ist da merkwürdig. Als jemand, der also vom Fach ist, der das Attentat live miterlebt, also live am Fernsehen miterlebt hat, der Zeitzeuge ist und der dann, während sich das über 3 Jahre einfach hinzieht, dann feststellt, von wegen, irgendwie ist das merkwürdig. Und das, da dieser Zweifel, das haben die wirklich gut gemacht. So hatte sie die Prämisse, der Aufbau am Anfang, der ist echt gut, finde ich. Und dann geht's, ein großer Teil des Films spielt halt im Gerichtssaal und er monologisiert ganz viel. Also es nimmt einen so mit, dass man sagt, der hat recht, das stimmt, es war alles seine Verschwörung.
Es kann nur so gewesen
sein. Ja.
Aber vielleicht eigentlich auch nicht.
Und wir werden es nicht erfahren. Das macht aber im Endeffekt ja diese ganze Story aus. Also die ganze Kennedy-Story macht das ja aus, weil die Familie gibt es ja danach noch weiter. Das haben wir auch besprochen und wir haben uns auch drüber unterhalten. Aber für viele ist ja die Ermordung von JFK mehr oder weniger der große Cut. So, da nimmt so diese große Saga ihr Ende. Deswegen haben wir ihn ja jetzt auch quasi ganz am Schluss, obwohl er eigentlich nicht am Schluss ist.
Nein, und auch mittendrin.
Ja, also, aber das ist so dieses große Ding, womit das einfach, wo man sagt, okay, und damit beendet man das am besten.
Aber es ist ja auch letztendlich, wenn man sich jetzt den historischen Kontext mal ansieht, mal davon abgesehen, dass es ja im Prinzip eigentlich ein ungelöster Kriminalfall ist. Mhm. Das finde ich übrigens auch immer nicht so klar wird, also mir nicht. Aber es ist halt das Attentat an einem Präsidenten.
Ja.
So. Also selbst das Attentat auf den Kronprinzen, was am Ende zum Ersten Weltkrieg führte, wird nicht so in der Geschichte thematisiert wie das Attentat auf JFK.
Ja, das Attentat auf den Kronprinzen ist ja nur der Auslöser für all das Schlimme, was danach kam. Hier ist es dieses eine. Und das ist die Person und das ist die Geschichte um diese Person. Das ist alles, was diese Person verkörpert hat. Da ist ja wirklich jemand verstorben, der viel Hoffnung verbreitet hat, der aber auch unglaublich kontrovers war, aber der viel bewegen konnte. Und na, also man sagt ja von wegen, dass die meisten Helden irgendwann zu Bösewichten werden.
Ja, aber das hat er nicht.
Nee, weil er halt an diesem Zeitpunkt verstorben ist. Das ist einfach der Punkt. Er ist an diesem Zeitpunkt verstorben. Er konnte nicht, er hat ein Image hinterlassen.
Genau, er war wahnsinnig beliebt immer ja noch. Also er hat ja, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg ist er, glaube ich, der Präsident, der immer noch die höchste Zustimmungsrate für eine zweite Wahlperiode hatte. Oder eine Legislaturperiode. Und das ist schon für die heutige Zeit an der Stelle halt beeindruckend. Im Prinzip ist er halt gegangen oder wurde gegangen, als es am schönsten war.
Genau. Genau, das heißt, dieser Spruch von wegen either you die a hero or you live long enough to become the villain.
Genau.
So, und er...
He died the hero.
Died a hero. Ja, das ist krass.
Ja. Ja. Das war die Folge zum Sterben des JFK.
Ja, ganz zum Schluss noch, keine Fun Facts, aber Facts darum herum, dass die zur Vereidigung von Lyndon B. Johnson, das gehört auch zu einer Verschwörungstheorie dazu, dass er eventuell auch involviert sein könnte, dass er sofort im Flugzeug dann vereidigt wurde als neuer Präsident. Jackie Kennedy war dabei und hatte dasselbe Kostüm an, was sie auch beim Attentat anhatte. Sie hat darauf bestanden, dass sie es trägt. Es gibt dieses ganz berühmte Foto dieser Vereidigung, da steht sie neben ihm und hat dieses blutbeschmierte Kostüm an. Warum? Also vielleicht aus Schock drauf bestanden, aber sie haben ihr frische Kleidung angeboten, sie wollte sie nicht haben, sie wollte ihr Kostüm anbehalten und deswegen gibt es jetzt dieses Foto davon. Und bei der Beerdigung, das war ja auch ein riesen Staatsereignis dann mit der Beerdigung von Kennedy, sein kleiner Sohn hat ihm salutiert. Da gibt es auch wieder Material zu, dass er ihm salutiert hat.
Ja.
Der kleine Sohn, der dann in den 90ern beim Flugzeugabsturz gestorben ist. Ja.
Und auch die Flugzeugabstürze haben die Familie verfolgt.
Richtig. Ja, und damit hat die Kennedy-Saga ihr Ende gefunden.
Zumindest bei uns.
Bei uns. Ich hoffe, ihr habt alle so lange mit uns mitgehalten. Brauchte für uns einen langen Atem.
Epischen Folge.
Wir müssten das einmal als ganze Folge veröffentlichen, das wäre lustig. Wäre so zum Einschlafen mal so... Weißt du, so, es gibt überall 10 Stunden Meeresrauschen, bei uns gibt es 10 Stunden Kennedys.
Ist auch schön.
Ja, das war natürlich
man kann sich auch diese Folge angucken, anhören, die ist, glaube ich, ein bisschen lang geworden.
Na,
willst du 2 draus machen?
Ich schneide einen Teil raus. Es wird nicht über eine Stunde auf jeden Fall.
Im Wesentlichen, du lässt die ganze Verschwörungstheorie einfach drin, der Rest geht weg.
Ja, genau, alles andere raus. Ich schneide das so zusammen, dass es hinterher meiner Verschwörungstheorie gerecht wird.
Ja, dem Film, ne? Dass wir den historisch jetzt bestätigt haben.
Genau. Ja, es war ganz spannend jetzt für viele, viele Wochen zu wissen, worum es geht in den Folgen. Ich bin gespannt, worum es dann beim nächsten Mal geht.
Ja, stimmt. Jetzt bist du wieder clueless.
Ja, das weiß ich das nächste Mal dann wieder nicht mehr. Außer du hast noch irgendeine Kennedy in der Hinterhand.
Ja.
Man weiß es nicht so genau. Aber die Vorfreude ist die schönste Freude.
Das stimmt. Also wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und dranbleiben an dieser nun keiner Trilogie, sondern tatsächlich mal unserer ersten Reihe nach 5 Jahren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Bei
Enigma.
Genau. Ich bin übrigens Chrissy und mir gegenüber sitzt Cory.
Achso, wir sind der Podcast, der sich mit allem auseinandersetzt, was uns interessiert. Ja, gut, kann ja auch mal am Ende kommen. Also, bye!